Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC.
Als ich ein Kind war, kamen unsere Verwandten ab und zu Besuch. Und mein Vater hat mir vor dem Besuch von einer gewissen Familie immer gewarnt, weil der Sohn ziemlich böse war. Und er hat mich andauernd verleitet. Das heißt, mein Vater hat mich nicht wiedererkannt, wenn mein Cousin da war. Und er hat mir immer ein Gespräch mit mir geführt vor dem Besuch. Er hat gesagt, Tim, erinnerst du bitte dich an das letzte Mal, als ihr hier war, was ihr angestellt habt? Lass dich nicht von ihm wieder verleiten. Und ich sagte, ja, Papa, das mache ich nicht. Ja, ich habe schon gelernt. Und dann kam er kurz darauf hin, das war ein paar Stunden später, ist diese Familie angekommen. Und so wie es ist, die beiden Jungs, die hauen ab. Und wir liefen rum und mein Cousin hat mir gesagt, komm, da sind Mädchen, lass uns Steine auf die Mädchen werfen. Und ich habe gesagt, okay. Ich habe sofort das Gespräch von meinem Vater vergessen, war weg. Es war ein paar Stunden davor, hat er mich dagegen gewarnt. Und haben wir es gemacht. Na gut, in der Nähe von ihnen. Und die haben mitgemacht, sie haben geschrien, sind weggelaufen. Und dann haben wir gedacht, okay, jetzt was machen wir? Und er hat gesagt, ich weiß, wir werfen Steine auf die Autos vom Nachbarn. Also das alles hat sich gesteigert, ja. Und dann habe ich es gemacht. Und ich habe diese Glück gehabt, dass ich gut werfen konnte. Ich habe Baseball damals gespielt und die Autos standen nebeneinander. Und ich habe 3 Scheiben mit einem Stein beschädigen können. Eine ist zerbrochen. Und dann haben wir gedacht, dann fiel es mir ein, was wir getan haben. Und dann liefen wir weg und haben uns hinter einer Stallwanne versteckt. Und dann saßen wir da hinten und haben ein bisschen geredet. Geflüstert und auf einmal, diese Stallwanne ist umgekippt worden. Und da saßen wir komplett aufgedeckt und der Nachbar hört dieses Geräusch, guckt und er sieht uns beiden da sitzen. Und er stand da gerade vor den beiden Autos und hat diesen Schaden sich angeschaut und gefragt, woher nur ist das gekommen? Und dann hat er geguckt und hat uns gesehen und er wusste sofort, die beiden waren es. Und mein Cousin, der hat wahrscheinlich sehr viel Erfahrung mit Ärger gehabt. Und er hat mir sofort gesagt, Tim, ich weiß, wie das jetzt ablaufen wird. Hör mich bitte zu. Der hat gesagt, er wird kommen und er wird das unseren Eltern erzählen. Und er sagt, und pass mal auf, die werden uns trennen. Und mein Vater wird mit mir reden und dein Vater wird mit dir reden. Und ich werde lügen und du musst es auch tun. Und es ist tatsächlich genau so gelaufen, wie er es auch gesagt hat. Und ich habe zum ersten Mal meinen Vater angelogen. Ich konnte ihm nicht mal in die Augen gucken. Und er sagte, Tim, guck mich in den Augen. Ich habe ihn in die Augen geguckt. Und er sagte, erzählst du mir die Wahrheit? Und ich habe geschluckt. Und ich habe gesagt, ja, ich erzähle dir die Wahrheit. Wir waren es nicht. Und dann war mein Vater am Zweifeln. Der wusste nicht dann, weil ich habe ihn noch nie bis da angelogen. Und dann, wir gingen raus und mein Cousin hat mir gesagt, jetzt müssen wir tun, als ob wir unbelastet sind. Wir müssen spielen und lachen und so, als ob es nichts war. Der war wirklich gemein und ganz böser Einfluss. Und haben wir es versucht und dann haben sie uns noch einmal eingerufen. Wir dachten, es ist alles vorbei. Es ist uns gelungen. Das war knapp. Aber wir gingen rein. Und sie haben gesagt, ja, der Nachbar hat es vor, die Polizei anzurufen. Und daraufhin sagte, Tim weiß. So gemeint. Und ich saß da in dem Augenblick. Und ich habe in dem Augenblick an das Gespräch meines Vaters kurz vor dem Besuch gedacht. Und dann in dem Augenblick dachte ich, oh, wie sehr wünsche ich mir, dass ich auf meinen Vater gehört habe, hätte. Wie sehr wünsche ich mir, dass ich auf meinen Vater gehört hätte. Seine Anweisungen habe ich ich habe sie nicht umarmt, ich habe sie nicht angeeignet und ich war nicht in der Lage, meinem Cousin zu sagen, nein, das mache ich nicht. Danach schon, Mein Vater hat dieses Mal dafür gesorgt, dass er nicht nur mit Worten mit mir sprach, sondern auch mit Taten. Ich habe eine gute Erziehung bekommen und ich habe das nie wieder gemacht. Aber ich sage euch, diese Einleitung führt uns genau zu diesem Punkt in 1. Timotheus, Kapitel 5. Wir wollen die Verse 22 bis 25 lesen. Und hier sehen wir einige gesunde Anweisungen an Timotheus als jungen Pastor. Und wenn wir diese Anweisungen an Timotheus beherzigen, dann wird es uns auch vor vielen Sünden und auch Schaden und Ärger schützen. Lass uns diese paar Verse gemeinsam lesen. Die Hände legen niemand schnell auf und habe nicht Teil an fremden Sünden. Bewahre dich selbst rein. Trinke nicht länger nur Wasser, sondern gebrauche ein wenig Wein, um deines Magens und deines häufigen Unwohlseins willen. Von manchen Menschen sind die Sünden vorher offenbar und gehen voraus zum Gericht. Manchen aber folgen sie auch nach. Ebenso sind auch die guten Werke vorher offenbar und auch die, bei denen es anders ist, können nicht verborgen bleiben. Lass uns kurz beten. Vater, wir möchten unsere Abhängigkeit von dir anerkennen. Wir wollen bitten, Herr, dass du dein Wort nimmst heute und dass du es in unsere Herzen tief einpflanzt, so dass wir wirklich von deinem Wort bewegt werden, dass wir diese Anweisungen ernst nehmen, dass wir vor großen Schaden und vor großen Sünde geschützt werden. Herr, hilf uns, uns im Alltag uns selbst rein zu bewahren, wie es uns hier befohlen wird. Schenk du bitte uns deine Weisheit, während wir diesen vier Versen betrachten. In Jesu Namen bitten wir darum. Amen. Der erste Punkt heute ist, bewahre dich selbst rein. Da sind einige Anweisungen hier und ich muss zugeben, ich habe Schwierigkeiten gehabt, sie so einzuordnen und zu sehen, was ist eine Verbindung, gibt es eine Verbindung zwischen den verschiedenen Anweisungen oder ist das einfach eine Liste von verschiedenen Anweisungen? Ich denke, es ist teilweise beides. Wir werden das auch sehen, während wir hier die einzelnen Befehle betrachten. Aber der erste Befehl ist, lege niemand schnell die Hände auf. Was meint er damit? Ich denke, es hier sich um das Einsetzen von Ältesten handelt. Wenn wir 1. Timotheus Kapitel 4 betrachten, Vers 14, Paulus sagte Timotheus, vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir gegeben worden ist durch Weissagung mit Handauflegung der Ältestenschaft. Das ist wahrscheinlich die Einsetzung von Timotheus als Ältester und als Missionar gemeint. Und dann auch in 2. Timotheus, Kapitel 1, Vers 6 lesen wir, um diese Ursache willen erinnere ich dich, die Gnadengabe Gottes anzufachen, die in dir durch das Auflegen meiner Hände ist. Und so, ich denke, es geht hier um das Einsetzen von Ältesten. Wir haben in 1. Timotheus Kapitel 3 gelesen, Vers 6, dass ein Ältester darf nicht ein Neubekehrter sein. Das heißt, er darf nicht neu im Glauben sein. Er muss erstmal wachsen im Glauben. Aber ich denke, das ist nicht, was hier dann gemeint ist in 1. Timotheus 5. Ich glaube nicht, dass er sagte, dass er betonen will, er darf kein Neubekehrter sein. Er will betonen, dass man soll ihn gründlich prüfen davor. Das heißt, man soll aufpassen, dass man nichts nach Gunst tust. Vielleicht hast du einen guten Freund und du kommst gut mit ihm zurecht und du denkst, okay, den können wir einsetzen. Weil wir haben, ich denke, diese Befehle, die, besonders in Vers 22, dass sie eng in Verbindung mit den vorherigen Versen stehen. Und jetzt möchte ich die Verse 19 bis 21 mit euch lesen. Der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Gegen einen Ältesten nimm keine Klage an.
außer bei 2 oder 3 Zeugen, die da sündigen, weise vor allen zu Recht, damit auch die übrigen Furcht haben. Ich bezeuge eindringlich vor Gott und Christus Jesus und den auserwählten Engeln, dass du diese Dinge ohne Vorurteil befolgen, das heißt, dass er die Person nicht ansieht und nichts nach Gunst tun sollst. Und dann kommt dieser Befehl, die Hände lege niemand schnell auf. Das ist immer noch in Verbindung mit den Anweisungen an Ältesten. Und daher denke ich, es spricht von das Einsetzen von Ältesten. Und er sagte, tu es nicht nach Gunst. Die müssen qualifiziert sein. Und es manchmal sind wir versucht, das zu schnell zu tun. Manchmal ist es, weil wir vielleicht jemanden nicht beleidigen wollen. Vielleicht meint einer, der ist soweit, meldet sich bereit für diesen Dienst, möchte eingesetzt werden als Ältesten. Aber man weiß, in seinem Leben, in gewissen Bereichen, ist Mangel da. Aber man hat vielleicht Angst, ihn zu beleidigen. Und dann setzt man ihn trotzdem ein, anstatt ihn mit seinen Schwächen oder Problemen zu konfrontieren. Und so, wenn eine Charaktereigenschaft, ein Problem mit seinem Charakter in einem gewissen Bereich, meistens ist das nicht so, dass in allen Bereichen leiden wir Mangel, aber vielleicht nur in einem. Aber wenn das der Fall ist, dann dürfen wir ihn nicht zu schnell einsetzen. Und ich denke, was Jugendarbeit angeht, tun wir das sehr oft. Wir brauchen einen Jugendpastor. Und dann legen wir Hände auf und setzen ihn ein als Jugendpastor, weil wir jemanden dringend brauchen. Und sehr oft geht das wirklich daneben. Ich habe am Wochenende, als ich in Berlin war, genau so eine Geschichte gehört. Ein Ältester in einem Privathaus hat einen jungen Mann als Pastor eingesetzt für die Jugendlichen. Es waren auch ein paar andere Ältesten dabei, aber er hat es nicht mal in der Versammlung getan. Und kurz darauf ist dieser junge Mann, hat er seine Frau verlassen, die Kinder verlassen und 6 Jahre lang hat er in der Sünde gelebt und sie haben ihn jetzt am Wochenende beerdigt. Der ist gestorben. Aber der Punkt ist, dass es kann richtig daneben gehen, wenn man einen Mensch als Pastor, als Ältester einsetzt, zu früh, wenn er noch nicht so weit ist. Wir sehen, wie schlimm das ist, wenn ein Mensch, der nicht qualifiziert ist, in der Ältestenschaft ist. Sagen wir, es sind 5 Ältesten und einer dabei ist, der nicht qualifiziert ist. Und für gewisse Entscheidungen braucht man absolut Einheit. Und dann bringt das vielleicht alles durcheinander. Und wir sehen, wie eigenmächtig manche Menschen werden können, wenn sie ein bisschen Vollmacht bekommen. Du siehst es erst, nachdem sie in das Amt eintreten manchmal. Das heißt, Paulus sagte, manche Sünden sind vorher offenbar, manche sind nachher erst sichtbar. Und ich möchte ein Beispiel von einem bösen Ältesten uns vor den Augen bringen, indem wir 3. Johannes aufschlagen. Dieser Brief wird so oft außer Acht gelassen. 2. Johannes und 3. Johannes werden selten gelesen. Es sei denn, ein Christ sich es vornimmt, die ganze Bibel in einem Jahr durchzulesen. Aus diesem Grund lesen wir alle 15 Versen und wir werden, da sind positive Beispiele hier und auch negative Beispiele hier, was die Gastfreundschaft und die Liebe angeht. Der Älteste, dem geliebten Gaius, den ich liebe in der Wahrheit. Geliebter, ich wünsche, dass es dir in allem wohlgeht und du gesund bist, wie es deine Seele wohlgeht. Denn ich habe mich sehr gefreut, als Brüder kamen und für deine Wahrheit Zeugnis gaben, wie du in der Wahrheit wandelst. Eine größere Freude habe ich nicht als dies, dass ich höre, dass meine Kinder in der Wahrheit wandeln. Geliebter, treu handelst du in dem, was du an den Brüdern, sogar an Fremden tust. Sie haben vor der Gemeinde von deiner Liebe Zeugnis gegeben. Und du wirst wohltun, wenn du sie zur Reise ausstattest, wie es Gottes würdig ist. Denn für den Namen sind sie hinausgegangen und sie nehmen nichts von den Heiden. Wir nun sind schuldig, solche aufzunehmen, damit wir Mitarbeiter der Wahrheit werden. Ich habe der Gemeinde etwas geschrieben. Aber Diotrephes, der gern unter ihnen der Erste sein will, nimmt uns nicht an. Deshalb, wenn ich komme, will ich seine Werke in Erinnerung bringen, die er tut, indem er mit bösen Worten gegen uns schwatzt und sich hiermit nicht begnügend, nimmt er selbst die Brüder nicht an und wehrt auch denen, die es wollen, und stößt sie aus der Gemeinde. Geliebte, ahme nicht das Böse nach, sondern das Gute. Wer Gutes tut, ist aus Gott. Wer Böses tut, hat Gott nicht gesehen. Und dann gibt er Demetrius auch als Vorbild hier an. Ich möchte nur sagen, dass wir hier haben wir ein klares Beispiel von einem Mensch, der kein Ältesten sein darf, aber ist es. Und guck mal, wie viel Schaden er anrichtet. Er traut sich sogar, eine Anweisung von dem Apostel Johannes abzulehnen. Ich meine, wie viel Stolz musst du haben, um einen Apostel, um ihm nicht zu gehorchen? Ich meine, meine Güte, daran können wir sehen, wie stolz Diotrephes gewesen ist. Es ist wahrscheinlich aus diesem Grund, dass keine Kinder heutzutage rumlaufen mit dem Namen Diotrephes unter Christen. Man würde niemals sich trauen, dein Kind so einen Namen zu geben. Der Mensch ist wirklich hässlich, dass er sowas anstellen würde. Selbst die Mitarbeiter, die mit einem Empfehlungsbrief geschickt worden sind, hat er gesagt, ihr dürft nicht hier bleiben. Und er hat die Gemeindemitglieder, die sie aufnehmen wollten, hat er gesagt, wenn du das tust, kommst du unter Gemeindezucht. So dreist war er. Das ist nur ein extremes Beispiel. Aber es gibt Ältesten, die einfach diese Aufgaben nicht gewachsen sind. Und man darf nicht zu schnell die Hände auf sie legen. Es gibt noch einen Befehl hier. Es steht, habe nicht Teil an fremden Sünden. Was meint er damit? Weil ich denke, bei fremden Sünden meint er die Sünde von anderen Menschen. So er sagt uns, wir sollen nicht teilhaben oder teilnehmen an die Sünden von anderen. Aber was meint er damit? Diese Aussage in der Urschrift kommt auch noch mindestens zweimal vor. Und da können wir in andere Bibelstellen sehen, ich denke, wie er das meint. In 2. Johannes Vers 11 lesen wir, dass man Teil an den Sünden von anderen nehmen kann, indem man sie unterstützt. In 2. Johannes geht es um Irrlehrer, die rumgingen und wie die gesunde Botschaft oder die Wahrheit verkündigt haben, die mussten aufgenommen werden. Sie mussten finanziell unterstützt werden, sonst konnten sie ihren Dienst nicht in einem Dorf oder in einer Stadt vollbringen. Und er sagte, solche Irrlehrer sollst du nicht in deinem Haus aufnehmen, sonst würdest du was? Du würdest die unterstützen und du würdest dadurch Teil an ihre Sünde nehmen. Das lesen wir im Vers 11. Denn wer ihn grüßt oder aufnimmt, nimmt Teil an seinen bösen Werken. Und das ist genau in der Urschrift, das ist derselbe Ausdruck, den wir hier in 1. Timotheus gelesen haben. Und so, wir wollen nicht Teil an den Sünden von anderen nehmen, indem wir sie unterstützen. Und in 1. Timotheus haben wir gelesen, dass Timotheus alles ohne die Person anzusehen tun sollte und dass er vor Gott richtige Entscheidungen tun sollte. Und wir haben gesehen, dass die Versuchung konnte da sein, vielleicht ein Mitältester seine Sünde nicht bloßzustellen. Man sieht eine Sünde in seinem Leben, aber man konfrontiert die Sünde nicht. Man lässt es weitergehen. Und das wäre eine Unterstützung der Sünde. Dadurch würde er teilnehmen an die Sünde von fremden Sünden, indem er die Sünde nicht konfrontiert, aber laufen lässt in der Gemeinde. Er könnte auch daran teilnehmen, indem er mitmacht oder sich mitreißen ließ, wie in meiner Einleitung in der Geschichte von meinem Cousin. Ich ließ mich immer wieder mitreißen. Und das könnte auch gemeint werden in 1. Timotheus. Wenn wir Offenbarung Kapitel 14 aufschlagen, Entschuldigung, 18, Offenbarung Kapitel 18, Vers 4, wird es dem Volk Gottes gesagt, dass sie aus dem Stadt Babylon ausziehen sollen, weil Gottes Gericht auf Babylon kommen sollte. Vers 4, Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel sagen, geht aus ihr hinaus, mein Volk, damit ihr nicht an ihren Sünden teilhabt und damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt. Und diese teilhabt ist genau in der Urschrift dasselbe Wort, was es heißt, damit du nicht Gemeinschaft mit ihren Sünden oder mit ihnen hast in der Sünde. Und die Absonderung wird hier klar gefordert. Und so, ich denke, wir könnten beides in 1. Timotheus Kapitel 5 verstehen, wo es steht hier, dass wir keinen Teil nehmen sollen an fremden Sünden. Wir sollen uns absondern. Und das wird klar, wenn wir lesen den nächsten Befehl. Bewahre dich selbst rein. Timotheus, halt dich fern von den Sünden von anderen. Bewahre dich selbst rein. Seh zu, dass du nicht selber angesteckt wirst. Dass du selber nicht durch die Sünde von anderen zur Sünde verleitet wirst. Das ist eine ganz praktische Warnung. Und das ist die Warnung, die ich euch vorhin gesagt habe. Mein Vater hat mir immer wieder diese Warnung gegeben. Und ich habe es immer wieder außer Acht gelassen. Aber das dürfen wir nicht tun. Wir müssen Sünde als Sünde sehen. Und wir müssen Abstand nehmen, selbst wenn das unser bester Freund ist. Und ich sage euch, das ist, wo die meisten Christen sich schwer tun, unmittelbar nach der Wiedergeburt. Diese Trennung zwischen dem alten Freundenkreis und sich selbst. Diese Absondern nicht mehr mitreißen zu lassen, das fällt uns richtig schwer, weil das sind schließlich unsere Kumpels, das sind unsere Freunde, das sind die Leute, mit denen wir jahrelang Spaß gehabt haben. Und dann auf einmal ruft der Herr uns zur Buße und dann uns selbst reinhalten bedeutet, keinen Anteil an die Sünde mehr zu haben, dass wir die Sünde ablehnen. Und das fällt uns richtig schwer. Ich werde nie vergessen, als ich auf Hawaii war, stationiert, kurz nach meiner Bekehrung, ein Freund von mir, wir haben sehr viel Spaß zusammen gehabt und auch sehr viel zusammen gesündigt hatten. Nach meiner Bekehrung kam er ein paar Mal mit mir in die Gemeinde. Und einen Sonntag nach dem Gottesdienst, viele von den Gläubigen haben uns beide eingeladen, so auszugehen zum Essen, etwas gemeinsam unternehmen. Und ich werde nie vergessen, ich kann sein Gesicht bis heute sehen. Der war fast 2 Meter groß und er hat sich auf sein Auto gelehnt und guckt über das Auto und guckt mich an. Und er schaut mich an und er sagte, Tim, nein, du fährst mit, ich fahre nicht mit. Und in dem Augenblick, wir wussten beide, dass das war's. Das war's. Und das war ein ganz trauriger Augenblick für mich. Aber bis heute weiß ich nicht, was aus ihm geworden ist. Wir hatten, jahrelang hatte ich einen Dollarschein, die Hälfte von einem Dollarschein gehabt, weil einmal waren wir beide besoffen und er hat mich nach Geld gefragt und ich sage, ich gebe dir die Hälfte von dem, was ich habe. Und ich hatte nur einen Dollar gehabt und ich habe es in der Hälfte gerissen und ihm eine Hälfte gegeben. Und jahrelang habe ich diese Hälfte behalten, an ihn zu denken und irgendwann mal habe ich es leider verloren. Aber es ist so, wenn wir mit dem Herrn gehen wollen, dann müssen wir uns absondern. Es geht nicht anders. Und das können wir hier klar in diesem Abschnitt sehen. Bewahre dich rein. Lass dich nicht verführen. Nimm nicht teil an fremden Sünden. Und das ist mehr als guter Rat. Das ist eine Ermahnung vom Herrn. Wir müssen das tun, wenn wir Erfolg haben wollen, wenn wir die Sünde ständig und dauerhaft besiegen wollen im Alltag. Diese Anweisung müssen wir beherzigen, zu Herzen nehmen. Der zweite Punkt heute ist ein praktischer Ratschlag, Vers 23. Und ich weiß, viele benutzen diese gerne als Grundlage, zu beweisen, dass ja, es ist doch okay, Wein zu trinken. Kann man auch diese Vers auch dafür benutzen. Ich denke, Paulus hat nur an etwas gedacht und hat es hier reingeschoben. Ich glaube, es ist so wie, wie sagt man, Parenthesis, wie in Klammern dargesetzt, damit, weil er hat an etwas gedacht, das er Timotheus sagen wollte. Und wir müssen verstehen, Paulus schrieb nicht mit einem Computer, wo er so Cut und Paste machen konnte, wo er es rausschneiden konnte, runterziehen konnte und das besser platzieren konnte. Papier war sehr teuer, wenn das schon geschrieben war, wird er nicht den Brief noch einmal schreiben lassen. Er hat es nur reingeschoben, weil er es daran gedacht hat, und dann geht es weiter mit dem eigentlichen Thema. Deshalb will ich nur erwähnen, dass er Timotheus einen guten Ratschlag gegeben hatte, weil Timotheus ein persönliches Problem hatte, ein gesundheitliches Problem. Er hat Magenbeschwerden und hat ihm einfach gesagt, hört auf, nur Wasser zu trinken. Daran können wir erkennen, dass Timotheus für sich persönlich entschieden hat, kein Alkohol zu trinken. Das war sein Standpunkt. Der hat sich dafür entschieden, kein bisschen Alkohol zu trinken, weil in der Urschrift, das ist ganz klar, es heißt, hört auf, nur Wasser zu trinken. Das heißt, das war der Fall. Er hat nur Wasser getrunken und er sagte, hört auf damit und nimm dir ein bisschen oder ein wenig Wein. Es wird deinem Magen helfen. Und das ist guter Rat für einen, der besonders zu der Zeit, wo es wenig Medikamente gegeben hatte. Es war ein guter Rat an Timotheus. Ich möchte nur drei Punkte hier feststellen. Es ist echter Wein gemeint. Das ist nicht Traubensaft gemeint. Das ist das griechische Wort Oinas. Er meint Wein damit. Zweiter Punkt. Timotheus hat offensichtlich sich vorgenommen, wie gesagt, kein Alkohol zu trinken. Und dann Paulus wollte ihm nur sagen, Timotheus, es ist völlig in Ordnung, wenn du wegen deiner Magenbeschwerde ein wenig Wein zu dir nimmst. Und das Genießen von Wein wird nicht in der Bibel verboten. Das möchte ich nur kurz sagen. Die Betonung in der Schrift ist immer wie hier, ein wenig. Nimm dir ein wenig, nicht zu viel. In 1. Timotheus Kapitel 3, Vers 8 haben wir gelesen, dass Diakonen nicht vielem Wein ergeben werden sollten. Warum nicht vielen? Weil zu viel und wirst du besoffen sein. Wenn das Traubensaft wäre, könnten sie trinken so viel, wie sie sich leisten konnten. Es ist wirklich Wein mit Alkohol drinnen gewesen und es heißt, sie sollen nicht zu viel. Und so, wir sehen die Regel Gottes bezüglich des Genießens von Wein. In 1. Timotheus ist es klar zu sehen, nämlich ein wenig und nicht vielem Wein. Das ist Gottes Regel, was Wein betrifft. Und jetzt ziehen wir weiter, weil das, wie gesagt, ich schätze diese Aussage nur ein als so etwas im Klammern dargesetzt, für Timotheus persönlich. Und dann kommen wir zum dritten Punkt heute. Und nämlich, alles kommt eines Tages ans Licht. Alles kommt ans Licht. In den Versen 24 bis 25 haben wir zwei geistliche Regeln. Sie sind wie zwei Seiten einer Geldmünze. Erstens, die Sünde bleibt nicht verborgen. Jede einzige Sünde wird eines Tages aufgedeckt. Und meistens auch hier in diesem Leben schon. Gott deckt Sünden auf. Und das will er hier sagen. Wir lesen in Vers 24, von manchen Menschen sind die Sünden vorher offenbar. Jeder sieht es. Und sie sind vielleicht sogar stolz darauf. Und bei anderen ist es anders. Sie verstecken ihre Sünde so gut, dass es erst nachher sichtbar ist. Aber egal, ob ihre Sünden jedem klar sind oder ob die Sünde erst mal nachher gesehen werden, Gott wird eines Tages jede einzelne Sünde aufdecken. Und meistens tut er es sogar in diesem Leben. Und jetzt möchte ich euch eine ganz praktische Anwendung geben. Damals, was meint ihr, wenn mein Vater da neben mir gestanden hätte, als mein Cousin mir gesagt hatte, komm, lass uns Steine werfen, hätte ich es gemacht?
Nein.
Ich hätte es niemals gemacht. Ich hätte nur einen Papa. Nein, das möchte ich nicht tun. Sofort. Und der Punkt ist, Gott ist so. Der sieht alles. Du bist sofort ertappt, wenn du sündigst. Gott ist dabei, der sieht das. Und wenn du ein Christ bist, dann betrübst du sogar den Heiligen Geist durch deine Sünde. Du bist sofort ertappt. Und wir müssen lernen als Christen, Gottes Gegenwart zu üben, dass wir wirklich ständig darüber nachdenken, dass Gott allgegenwärtig ist, dass er daneben steht, wenn ich sündige. der sieht alles. Wir müssen darüber nachdenken. Wir würden es niemals tun, wenn Jesus hier im Zimmer wäre, würden wir einiges nicht tun, was wir tun. Aber er ist doch da. Der Heilige Geist wohnt in uns als Gläubigen. Und es steht in der Schrift, wir sollen ihn nicht betrüben. Der hat Gefühle. Und er ist betrübt, genau wie mein Vater betrübt war. Und ich sage euch, diese paar Schläge auf den Po damals haben mich nicht so weh getan, als die Verletzung im Gesicht meines Vaters. Ich habe ihn so verletzt damals, als ich ihn angelogen habe. Und wir dürfen nicht vergessen, Gott ist verletzt, wenn wir gegen ihn sündigen. Es verletzt ihn. Wir denken, hoffentlich werde ich nicht zu viel Ärger bekommen. Aber wir denken falsch. Es geht darum, dass er ein reines Herz hat, dass er der Maßstab der Gerechtigkeit ist, dass er unser himmlischer Vater ist. Und wenn wir gegeneinander sündigen, sündigen wir gegen ihn. Und das betrübt ihn. Das macht ihn traurig. Und ich werde nie vergessen, als ich meinen Vater nachher in den Augen schauen musste, der hat fast geheult. Mein Vater hat nie geweint. Und er hat fast geheult, als es festgestellt wurde, dass ich ihn angelogen habe. Und das hat mir wehgetan, als diese viele, viele Schläge, die ich auf den Po bekommen habe, dass ich ihn verletzt habe. Jede Sünde wird eines Tages aufgedeckt, so meistens in diesem Leben. Wir brauchen nur an David denken. Wenn ihr Zeit heute habt, dann liest mal 2. Samuel, Kapitel 11. Vers 27, nachdem diese ganze Geschichte erzählt ist, wie David versucht hatte, seine Sünde zuzudecken. Er war so wie mein Cousin und ich. Wir haben versucht, uns zu verstecken hinter diese Wanne. Und dann auf einmal, plups, saßen wir da und jeder hat uns gesehen. Und David hat versucht, seine Sünde zu vertuschen. Der ladet Uriah ein und erfährt, dass er nicht mal zu seiner Frau geht, die jetzt schwanger ist. Und dann versucht er alles Mögliche, dass er zu seiner Frau geht. Klappt nicht. Was macht er? Der soll umgebracht werden. Und auch andere Soldaten sind mit ihm umgebracht worden. Das heißt, David hat nicht nur Uriah umgebracht. Der hat andere unschuldigen Soldaten sterben lassen. Hat alles versucht zuzudecken. Und dann in Vers 27 liest man, aber dies war nicht richtig in den Augen Gottes. Das war nicht richtig, was er tat in den Augen Gottes. Gottes war enttäuscht, der war betrübt, der war verletzt im Herzen. Wir können so viel Mühe geben, wir können ein König sein und so viele Mächte und Kräfte zur Verfügung haben, aber die Sünde wird aufgedeckt. Wir können sie niemals verstecken. Ich möchte aus 1. Mose, Kapitel 49, die Verse 3 bis 4 vorlesen. Das sind viele, viele, viele Jahre, nachdem Ruben, der älteste Sohn von Jakob, was getan hat. Und als Jakob am Sterben ist, der zu der Zeit schon Israel hieß, als er am Sterben ist, in seinem Sterbebett, mussten alle Söhne kommen, 12 Söhne. Und er legt die Hände auf sie und er segnet sie. Und jetzt kommt der älteste Sohn und der soll alles erben, normalerweise. Aber was wird in Gegenwart allen anderen gesagt, wird sogar in den Schrift niedergeschrieben und jeder weiß Bescheid von seiner Sünde. Wir lesen, Ruben, mein Erstgeborener bist du, meine Stärke und der Erstling meiner Kraft, Vorrang an Hoheit und Vorrang an Macht. Du bist Übergewalt wie die Wasser. Du sollst keinen Vorrang haben, denn du hast das Lager deines Vaters bestiegen. Da hast du es entweiht. Mein Bett hat er bestiegen. Und alle Welt weiß das jetzt, dass er das getan hat. Gott deckt die Sünde auf. Er lässt sie nicht zugedeckt bleiben. Du bist immer ertappt, wenn du sündigst. Und als Christ sollst du daran denken, du kannst deinen himmlischen Vater stark verletzen durch deine Sünde. die andere Seite dieser Geldmünze. Der zweite Punkt. Gute Werke werden immer von Gott gesehen. Sie werden belohnt. Gute Werke werden auch ans Licht kommen. Und das lesen wir in Vers 25. Ebenso sind auch die guten Werke vorher offenbar. Und auch bei denen es anders ist, können nicht verborgen bleiben. Das heißt, wenn wir hinter den Zähnen dem Herrn dienen und dass wir ihm Aber wenn wir hinter diesem Wort dem Herrn dienen, dann ist es, wir müssen wissen, Gott sieht das und freut sich darüber. Der Heuchler tut seine gute Werke, um gesehen zu werden. Als ich Soldat war, wir hatten einen Sergeant Major. Das ist, du kannst keinen höheren Rang unter den Enlisted Männern bekommen als er. Und der hat mehrere Kriege hinter sich. Der war hoch, sagen wir, dekoriert. Und Mensch, ich habe so viel Achtung für diesen Menschen gehabt und ich habe immer Sport getrieben, ich wollte immer gefallen und ich habe mich immer gefreut, wenn er mich dabei gesehen hat, ja. Und der Punkt ist, er hat mich nicht immer sehen können, ja, das war enttäuschend. Ich schwitze, ich laufe und dann fährt er vorbei und er guckt mich an und so gut gemacht, ja. Und ah, Mensch, dann bin ich richtig aufgeblüht, weil ich wollte seine Anerkennung haben. So sollen wir Gott gegenüber sein. Wir wollen seine Anerkennung haben, nicht die Anerkennung von Menschen. Okay? Und das ist, woran wir denken sollen. Es steht auch in der Bergpredigt. Wer tut gute Werke, um gesehen zu werden von Menschen, er hat seinen Lohn schon hier auf Erden. Aber Gott hat kein Gefallen dran. Gott hat nur Gefallen dran, wenn wir es für ihn tun. Und wir sollen wirklich daran denken. Zum Schluss möchte ich darauf hinweisen, dass unser Sieg im Alltag über die Sünde davon abhängig ist, ob wir die Anweisungen, die Weisheit, den Rat der Schrift uns aneignen. Wenn wir das Wort nur wissen, nützt es uns nichts. Nur wenn wir wirklich das Wort aneignen, und wie können wir das tun? Wie eignen wir das Wort uns an? Well, das Erste, was wir tun können, damit wir das Wort nicht ständig vergessen, was wir auch immer tun, ist immer lesen. Wir sollen immer Abschnitt für Abschnitt die Bibel lesen, damit das Wort frisch bleibt. Wenn wir in der Versammlung sind, dann hören wir auch ein gutes Wort und wir werden daran erinnert. So, wir müssen uns ständig an das Wort Gottes erinnern. Aber damit es ein Teil von uns wird, damit wir wirklich denken, so wie Gott denkt, müssen wir viel Zeit vor dem Thron der Gnade verbringen. In dem Hebräerbrief, die Hauptanwendung ist dies: Wir haben einen hohen Priester. Lass uns zu ihm gehen mit aller Freimütigkeit, um die Barmherzigkeit und Gnade zu empfangen zur rechtzeitigen Hilfe. Und das ist so einfach. Es ist wirklich so einfach. Aber wir tun es nicht. Und wir leiden darunter. Zum Schluss möchte ich von Lukas lesen, Lukas 12. Diese geistliche Tatsache möchte ich klar darstellen, dass eines Tages alles aufgedeckt wird und wir wollen uns nicht schämen müssen. Hier ist eine Warnung vor Heuchelei, Kapitel 12, die Verse 1 bis 3, und hiermit schließen wir unsere Zeit. Als sich unterdessen viele Tausende der Volksmenge versammelt hatten, so dass sie einander traten, fing er an, zuerst zu seinen Jüngern zu sagen: Hütet euch vor dem Sauerteich der Pharisäer, das heißt vor der Heuchelei. Es ist aber nichts verdeckt, was nicht aufgedeckt, und nichts verborgen, was nicht erkannt werden wird. Deswegen wird alles, was ihr in der Finsternis gesprochen haben werdet, im Licht gehört werden. Und was ihr ins Ohr gesprochen haben werdet in den Kammern, wird auf den Dächern ausgerufen werden. Alles wird eines Tages ans Licht kommen. Lasst uns leben, als ob wir daran glauben.
Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Unser Ziel ist, Jünger fürs Leben zuzurüsten, um der Gemeinde Christi zu dienen. Weitere Beiträge, Bücher und Informationen findest du auf ebtc.org.